Im Kreuz ist Heil. Der gute Gott und das Leid in der Welt. Das ist der Titel dieser Kurs Null Sendung am heutigen Karsamstag, zu der Sie Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München ganz herzlich begrüßt. Gerade heute, also einen Tag nach dem Karfreitag, an dem wir des Kreuzestodes von Jesus Christus gedenken, drängt sich doch geradezu die Frage auf, wie ein guter Gott sowohl den Tod seines Sohnes als auch das ganze weitere Leid in der Welt zulassen kann. Und um Ihnen auf diese Frage fundierte Antworten liefern zu können, präsentieren wir Ihnen jetzt den entsprechenden Vortrag des Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer. Zur Einleitung hören Sie zuvor noch die Kurzerzählung Spuren im Sand. Radio Horeb wünscht geistlichen Gewinn mit dem Vortrag Im Kreuz ist Heil. Der gute Gott und das Leid in der Welt.
Spuren im Sand. Eine Gleichniserzählung. Ich träumte eines Nachts, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Und es entstand vor meinen Augen, streiflich dann gleich, mein Leben. Nachdem das letzte Bild an uns vorbeigeglitten war, sah ich zurück und stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das verwirrte mich sehr und ich wandte mich an den Herrn, als ich dir damals alles, was ich hatte, übergab, um dir zu folgen. Da sagtest du, du würdest immer bei mir sein. Warum hast du mich verlassen, als ich dich so verzweifelt gebraucht hätte? Der Herr nahm meine Hand. Lieber Freund, nie ließ ich dich allein, schon gar nicht in jenen Zeiten der Angst und Not. Schau noch einmal hin, schau genauer hin, wo du nur ein paar Spuren im Sand erkennst. Da ist es nicht deine Spur, es ist die meinige. Dort habe ich dich getragen.
Ja, herzlich willkommen heute Abend. Da habe ich mir ganz schön was eingebrockt mit diesem Thema. Das ist sicher eines der schwierigsten Themen des Glaubens, die ganze Frage nach dem Leiden und dem Umgang mit dem Leiden und dem Sinn des Leidens. Wir haben einfach bei dem Leben im Geist-Seminar gespürt, wo viele Leute dabei waren, die auch Schicksalsschläge gerade erst erlebt hatten, dass das einfach ein Thema ist, auf das man mal eingehen muss. Es ist ein Thema, wo es Antworten gibt, bei denen man merkt, dass es dann doch keine richtigen Antworten sind, wo man merkt, dass es Fragen gibt, die immer Fragen bleiben werden, die vielleicht mit dem Leben beantwortet werden, die jeder selbst dann mit dem Leben beantworten muss. Aber irgendwie bleiben sie immer Fragen. In dieser Zwischenzeit, wie wir vorhin gesungen haben, bleiben sie Fragen. Und deswegen ist auch gut, dass ich hier unter dem Kreuz darüber reden kann. Vielleicht hat ja mancher oder manche vorhin bei unseren österlichen Lobpreisliedern auch mal gedacht, ach, was singen die denn da? Die singen da so über die Dunkelheiten und das Elend der Welt hinweg vom Sieg Christi und von der Weltherrschaft Gottes. Ich würde ja vielleicht doch gerne ein bisschen mehr auch davon zu sehen kriegen. Ich sehe nur das Elend und die Dunkelheiten. Und da ist es gut, dass das Kreuz jetzt vor uns steht, das uns zeigt, dass Gottes Liebe hinuntergestiegen ist in all dieses Elend und all diese Dunkelheiten und wir ihm gerade darin begegnen können. Aber dazu nachher noch mehr. Warum, Herr? Oder anders, wie kann Gott so etwas nur zulassen? Das ist ja eine Frage, die immer wieder gestellt wird, die auch viele Gläubige selber stellen angesichts des ungeheuren Leidens und Elends in der Welt und vor allem als Aufschrei eben auch eines Menschen, der selber betroffen ist. Gerade wenn man selber betroffen ist, dann ruft man so, dann schreit man so aus der Tiefe des Herzens heraus. Da stirbt eine junge Mutter kleiner Kinder an Krebs. Da kommt ein Jugendlicher durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Ein alter Mensch quält sich jahrelang mit Krankheit und Siechtum und kann nicht sterben, bis der Tod ihm endlich als Erlösung erscheint. Ein anderer wird hilflos in den Abgrund einer Depression hinuntergezogen. Und wenn wir dann in die Welt hineinschauen, da wird's dann noch schlimmer. Da sehen wir all die Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen und Kriege und Ungerechtigkeiten, all die Grausamkeiten, die Menschen aneinander verüben. Ja, wenn man das an sich heranlässt, dann muss man fast so schreien: Warum, Herr? Und wie kannst du das nur zulassen? Wo bleibt da Gott? So fragt man fast unwillkürlich. Glauben wir nicht daran, dass Gott die Liebe ist? Will er nicht auch das Gute für uns? Ist Jesus denn nicht wirklich der Sieger über den Tod und das Elend und das Böse? Kann es denn sein, dass Gott all dieses Leiden schickt, wie man so oft sagt, dass das sein Wille sei, in den man sich halt ergeben müsse? Irgendwie reibt sich da doch etwas. Und wenn es nicht direkt von ihm kommt, oft sagt man ja, Gott will es nicht direkt, aber er lässt es eben zu. Ja, das ist eigentlich nicht wirklich eine Erklärung, denn sogar unser Strafrecht bestraft unterlassene Hilfeleistung. Also etwas zuzulassen ist eigentlich fast genauso schlimm, wie man es macht. Also es ist nicht wirklich eine Antwort. Gottes Liebe und dieses Elend in der Welt, das beißt sich irgendwie, das passt nicht zusammen. Und das erschüttert den, der an einen guten Gott glaubt. Das ist eine der tiefsten Anfechtungen für den Glauben, die wir kennenlernen, gerade wenn wir selber mit Leid und Elend und Unglück konfrontiert sind. Und für den, der nicht glaubt, lässt sich daraus sein stärkstes Argument bauen. Wenn Gott gut ist und wenn er allmächtig ist, wie kann dann die Welt so voller Elend und voller Bosheit sein? Das geht zumindest mal rein logisch gesehen, überhaupt nicht auf. Wenn diese Welt durch seine Schöpfung ist, wenn sie gut geschaffen ist, wieso dann all dieses Elend? Und es ist gar nicht leicht, darauf zu antworten. Und bevor ich erst einmal ein bisschen eine theologische Antwort versuchen möchte, muss ich einfach sagen, es ist gut, dass all diese Fragen auch in der Bibel gestellt werden. Der Prophet Jeremia, der da tief im Brunnenschacht sitzt, kann man im Buch Jeremia nachlesen, mitten im Elend, der mag uns jetzt als Bild dafür vor Augen stehen. All diese Fragen werden tatsächlich auch in der Bibel gestellt. Wir finden sie in vielen Psalmen. Nicht alle Psalmen sind ja Lobpreislieder. Es gibt auch Klagepsalmen. Es gibt Psalmen, in denen der Beter regelrecht mit Gott hadert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fängt einer der bekanntesten Psalmen an. Und selbst Jesus hat am Kreuz diese Frage gestellt. Selbst Jesus musste sich am Ölberg durchringen. Das Buch Hiob ist vielleicht das bekannteste Buch, wo ein Mensch sich mit der Frage nach seinem Unglück, nach seinen Schicksalsschlägen herumschlägt. Ja, der biblische Mensch stellt all diese Fragen an Gott. Ein Bibelwissenschaftler sagte einmal, der moderne Mensch ist schnell bereit, Gott in Frage zu stellen, wenn irgendetwas schwierig wird. Der biblische Mensch stellt seine Fragen an Gott. Und das sehen wir zum Beispiel in den Psalmen oder im Buch Hiob. Diese Fragen dürfen gestellt werden. Wir müssen sie zumindest einmal nicht verdrängen oder einfach nur stehen lassen. Wir dürfen sie stellen, wir dürfen sie auch an Gott stellen. Natürlich wird man jetzt auch sagen müssen, dass diese kritische Anfrage an den Glauben, der gute Gott und das Leid in der Welt, das kann doch gar nicht zusammengehen, da kann es doch gar keinen Gott geben, so wird dann schnell mal argumentiert, dass diese Anfrage oft aus einer inneren Distanz heraus gestellt wird. Manchmal habe ich den Eindruck, sie wird auch gar nicht wirklich ehrlich gestellt. Als vor einigen Jahren diese große Tsunami-Katastrophe in Indien und Südostasien war, da hat die Bild-Zeitung eine riesen Titelseite gemacht: Wo war da Gott? Natürlich drängt sich die Frage irgendwo auf. Aber ich habe mir dann auch gesagt, hat die Bild-Zeitung auch Gott gedankt, als 100 Jahre lang dort nichts passiert ist? Das ist ja wirklich eine sehr gefährdete Gegend unserer Welt, wie wir uns das hier in unserem sicheren Mitteleuropa gar nicht vorstellen können. Gespickt mit Vulkanen und tektonischen Rissen und was weiß ich was allem, wo dauernd etwas passieren kann. Hat man denn gedankt, als nichts passiert ist, dann stellt man Gott in Frage, wenn einmal etwas passiert. Nun, so ganz ehrlich ist es eigentlich nicht. Oder die Anfrage an den Glauben wird eben mehr intellektuell gestellt. Man will diskutieren. Und wenn man das will, kann man natürlich schon ein paar Antworten geben. Zunächst einmal frage ich einfach mal ganz direkt, Nützt es denn jetzt irgendjemandem, wenn man angesichts des Leidens die Konsequenz zieht, Gott zu leugnen? Tatsache bleibt ja immerhin, viele Menschen schöpfen gerade aus ihrem Glauben die Kraft, mit Leiden fertig zu werden, mit Leiden zurechtzukommen. Ohne Gott verändert sich an dem Elend in der Welt erst einmal gar nichts. Es ist trotzdem da. Es verschwindet ja nicht dadurch, dass wir Gott jetzt wegleugnen. Die Welt ist, wie sie ist. Es bleibt nur eins, man muss jetzt das Elend sozusagen nackt ertragen, ohne jeden Trost. Der Glaubende kann wenigstens noch hoffen, dass es doch irgendeinen verborgenen Sinn gibt, kann Kraft schöpfen aus seiner inneren Beziehung zu Gott. Der Nichtglaubende hat all das nicht. Er muss sozusagen das Leiden nackt ertragen, ohne jeden Trost. Gewonnen ist nichts damit. Dann kann man auch argumentieren, dass sehr viel Leid in der Welt ja von uns Menschen selber verursacht wird. Das sollte man vielleicht dann nicht Gott in die Schuhe schieben. Viele Ursachen von Leid und Elend ist eben das Böse, das Menschen verüben. Das Böse ist eine schreckliche Realität in dieser Welt. Und wir alle leiden irgendwie unter dessen Folgen. Das Böse aber muss eigentlich nicht sein. Es ist zwar da und wir erleben es ständig, aber es muss eigentlich nicht sein. Das Böse entspringt der menschlichen Freiheit und Menschen haben immer und zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Sie müssen nicht das Böse tun. Das Böse entspringt der menschlichen Freiheit. Und das ist vielleicht auch eine unbequeme Wahrheit. Da lässt uns Gott diese Freiheit. Er hat sie uns gegeben. Das macht uns zu Menschen. Das gibt uns unsere Würde. Das macht unsere Größe aus, dass wir freie und verantwortliche Wesen sind. Aber es hat eben auch diese Schattenseite, dass wir uns für das Böse entscheiden können und dann eine Menge Unheil heraufbeschwören. Erst durch die Freiheit werden wir wirklich zu Menschen. Und mir scheint, Gott nimmt das absolut ernst. Er nimmt uns die Freiheit nicht wieder weg, wenn wir sie missbrauchen. Manchmal wäre uns das ja vielleicht lieber, wenn er da einfach Stopp sagen würde und halt, und jetzt nehme ich euch die Freiheit wieder weg, ihr habt sie missbraucht. Aber genau das sagt er nicht. Er lässt uns unsere Freiheit. Er nimmt uns ernster, als uns manchmal selber lieb ist. Das ist vielleicht auch eine unbequeme Wahrheit. Und dann kann man vielleicht auch sehen, dass diese Welt ja eine Welt im Werden, eine Welt in Entwicklung ist. Sie ist nicht von Anfang an so gewesen, wie sie heute ist. Sie hat sich entwickelt, sie wird sich auch weiterentwickeln. Und diese Entwicklungen sind ja auch durch Spannungen und Konflikte vorangetragen worden. Dieselben Kräfte, um noch einmal das Beispiel des Tsunami zu bringen, dieselben Kräfte aus dem Erdinneren, die diesen Tsunami ausgelöst haben, haben diese Erde insgesamt geformt, haben sie so werden lassen, dass hier Leben entstehen konnte, dass Leben sich so entwickeln konnte, wie es sich entwickelt hat, dass auch wir Menschen überhaupt entstehen konnten. Es sind dieselben Kräfte, die manchmal Unheil heraufbeschwören, im Großen und Ganzen aber uns und unsere Welt überhaupt erst haben entstehen lassen. Und die Konflikte treiben die Entwicklung voran. Machen wir ein Gedankenexperiment. Eine Zeit lang habe ich gerne so utopische Erzählungen und Romane gelesen. Und Science Fiction, wie man das oft auch nennt, ist ja auch ein bisschen ein Spielfeld für Gedankenexperimente. Und da habe ich mal eine interessante Geschichte gefunden. Menschen von der Erde fahren zu fernen Planeten und landen auf einem Planeten, auf dem die Evolution ganz andere Wege gegangen ist als auf unserer Erde. Es ist eine harmonische und symbiotische Welt entstanden. Alle Lebewesen dieses Planeten stehen in einer Verbindung miteinander und deswegen gibt es dort auch keinerlei Konflikte. Es gibt nicht einmal Krankheiten dort, es gibt keine Konflikte, keine Kriege, keinen Kampf ums Dasein, nichts. Totale Harmonie. Und die Wesen dieses Planeten versuchen jetzt, die Menschen in ihre Symbiose mit einzubeziehen. Erstaunlicherweise aber wehren sich die Menschen dagegen. Sie spüren ganz genau, wenn wir da eintauchen in diese harmonische Welt, dann sind wir keine Menschen mehr. Das brauchen wir für unser Menschsein. Die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die die Aufgaben, die zu lösen sind, die Entscheidungen, die zu treffen sind, das alles brauchen wir, um Menschen zu sein. Vielleicht kann man da schon einen ersten Sinn auch des Leidens und der Konflikte in der Welt erkennen. Vielleicht muss unsere Welt so sein, voller Konflikte, voller Herausforderungen, voller Gefahren und auch mit der Versuchung zum Bösen, aber auch auf der anderen Seite natürlich mit der Chance, sich zu bewähren. Vielleicht muss die Welt so sein, dass wir wirklich Menschen werden können, damit das Menschenleben seinen vollen Ernst gewinnt. Woran reifen wir denn, wenn nicht an unseren Leiden, fragt die Schriftstellerin Luise Rinser. Ich habe in meinem Brevier eine interessante Stelle beim Augustinus gefunden, der sagt, unser Leben kann auf dieser Pilgerschaft nicht ohne Anfechtung sein, denn unser Fortschreiten braucht die Anfechtung. Niemand erkennt sich selbst, der nicht versucht wurde. Keiner wird gekrönt, wenn er nicht siegt. Er kann nicht siegen, wenn er nicht kämpft. Und er kann nicht kämpfen, wenn er keinen Feind und keine Anfechtung hat. Das ist sehr kategorisch gesagt. Aber ich denke, hier kann man eine erste, noch eher menschliche Sinnfindung entdecken, die auch humanistische Philosophen und Psychologen entdeckt haben. Leiden und all die Schwierigkeiten in der Welt und auch die Gefährdung des Bösen fordern uns heraus zu Wachstum und Reifung. Mal ganz direkt gesagt, Helden werden immer in schwierigen Zeiten geboren. Solange alles glatt geht, besteht kein Bedarf an Heldentum. Was wirklich in einem Menschen drinsteckt, das kommt erst zum Vorschein, wenn er herausgefordert wird, wenn er große Schwierigkeiten zu überwinden hat, wenn er vielleicht auch mit dem Leiden konfrontiert wird. Und deswegen ruft der Psychologe Viktor Frankl dazu auf, dass man sich nicht zum Opfer des Schicksals machen lassen solle, indem man es nur passiv und klagend erträgt, sondern man solle eine aktive Antwort auf die Herausforderungen des Lebens suchen. Das sagt jemand aus eigener Erfahrung, denn Viktor Frankl war Jude, stammt aus Österreich, aus Wien, ist im Dritten Reich ins Konzentrationslager gekommen, hat das Konzentrationslager überlebt und auch ein Buch darüber geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er sagt es aus dieser Erfahrung heraus, das sagt nicht irgendjemand, das sagt einer, der das schlimmste Leiden erlebt hat. Und er sagt es ein bisschen pathetisch, dass man Antwort geben soll und sich eben nicht unterkriegen lassen soll. Die Antwort ist unser, die Antwort ist frei. Das ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Aber das ist einem vielleicht manchmal eine Hilfe, gerade wenn man so drinsteckt und nicht weiter weiß, lass dich nicht nur zum Opfer deines Schicksals machen, gib eine Antwort darauf, dann kannst du auch daran wachsen.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, und mit seinem Vortrag unter dem Titel »Im Kreuz ist Heil – Der gute Gott und das Leid in der Welt«.
Das sind jetzt ein paar Vernunftargumente, möchte ich mal sagen. Das kann uns helfen, dieses große Rätsel des Leidens und des Bösen ein wenig einzuordnen. Allerdings werden wir wohl auch spüren, unser Verstand mag sich damit zufrieden geben. Unser Herz tut's aber nicht. Denn wenn man persönlich von Leid betroffen ist, dann helfen alle diese Argumente nicht so viel. Vielleicht noch am ehesten diese Lebenshilfe, die ein Mann wie Viktor Frankl geben will. Aber all die Erklärungen, die nützen einem nichts. Sie erscheinen einem manchmal fast sogar ein bisschen zynisch. Das kann man einem Menschen, der so richtig in seinem Elend drinsteckt, denn das Schicksal übel mitgespielt hat, das kann man ihm eigentlich nicht sagen. Man kann das Leiden nicht so wegbügeln und einordnen in ein philosophisches Weltgebäude, in dem es dann nachher doch glatt aufgeht. Leiden ist der Stachel, der nicht glatt aufgeht und der eigentlich gar nicht glatt aufgehen darf, denn sonst nimmt man es nicht ernst. Es wirkt wirklich ein bisschen zynisch, wenn man allzu glatt über das Leiden hinweg argumentiert. Leid und auch das Böse dürfen eigentlich gar nicht so glatt in einem philosophischen oder auch religiösen Weltbild aufgehen. Denn sie gehören nach unserem Empfinden zu den Realitäten, die eben eigentlich nicht sein sollen und die doch da sind. Unser natürliches Empfinden sagt, ich will nicht leiden. Das ist unser natürliches Empfinden. Und deswegen kann man es nicht einfach sozusagen mit Vernunftgründen passend machen. Und man sollte es auch nicht so schnell mit religiösen Antworten passend machen, indem man es einfach in ein religiöses Weltbild einbaut. Es ist wirklich so, der gute Gott und das Leid in der Welt, das passt nicht besonders gut zusammen. Und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig damit, das ist so einer der gängigen religiösen Antworten, zu schnell zu sagen, ja, das ist halt der Wille Gottes, versuch dich da rein zu ergeben. Kann man das wirklich so sagen? Manchmal hilft einem das, es so zu sehen, aber gefühlsmäßig lehnt sich eigentlich etwas in uns auf dagegen. Der natürliche Lebenswille sagt, ich will nicht leiden, und möglicherweise vergiftet es die Beziehung zu Gott, wenn man einem Menschen sagt, ja, das hat dir jetzt Gott geschickt, du musst es halt annehmen. An Leiden wachsen Menschen ja auch nicht immer nur. Manchmal zerbrechen sie eben auch daran. Angesichts eines sehr tragischen Ereignisses ist mir die Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe, einmal ganz neu aufgegangen. Ich habe Nachricht bekommen vom Selbstmord einer jungen Frau, die ich in meiner Zeit als Studentenpfarrer dort als Studentin gekannt hatte. Ich war inzwischen schon nicht mehr dort, aber die Eltern wussten, dass ich sie gekannt und eine Zeit lang auch als Seelsorger begleitet hatte und haben mich angerufen. Sie war in eine Depression verfallen und hatte sich umgebracht. Kein Arzt hatte ihr helfen können, obwohl sie in Behandlung war. Und die Eltern baten mich, die Beerdigung zu halten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und noch während der Feier wusste ich kaum recht, was ich sagen sollte. Und dann beteten wir das Vaterunser. Und genau bei dieser Stelle, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist mir plötzlich etwas aufgegangen. Ist aufgefallen, das ist ja keine Feststellung, das ist eine Bitte. Jesus lehrt uns darum zu bitten, dass in dieser Welt endlich Gottes Wille geschehen möge, wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel ist deswegen der Himmel, weil dort uneingeschränkt Gottes Wille geschieht. Deswegen gibt es dort nichts Böses und kein Leid. Und es ist dringend erforderlich, darum zu bitten, dass der Wille Gottes auch auf dieser Erde sich endlich durchsetzt und all das Elend und Leid und das Böse in dieser Welt überwindet und besiegt. All dies Böse, das ist nicht Gottes Wille, sondern es ist da, weil es gegen Gottes Willen ist. Und in mir entstand dann dieses Gefühl, auch diese Situation, die ich hier erlebe, das ist nicht von Gott gewollt, dass ein junger Mensch seinem Leben ein Ende setzt, als Folge einer schrecklichen psychischen Krankheit. Der Kampf geht weiter, wir müssen dagegen kämpfen. Hier haben wir den Kampf in gewissem Sinn verloren. Aber der Kampf geht weiter und das ist der Wille Gottes. Dieser Kampf besteht manchmal darum, dass man um Heilung betet für Menschen. Er besteht darin, dass man alle Mittel, die Menschen zur Verfügung stehen, einsetzt, um Leid und Elend zu besiegen. Dass es das gibt, ist nicht Gottes Wille. Aber es ist da. Das Leiden ist eben da. Und realistisch gesehen, so oft wir es auch erleben mögen, dass etwa auch unsere Gebete um Heilung für Menschen erhört werden, es gibt Leid und Elend, jede Menge, die nicht aus der Welt zu schaffen sind. Und darauf jetzt eine Antwort zu geben, ist eigentlich nicht mehr mit Gedanken allein möglich. Es ist nur noch möglich aus dem Leben heraus. Die Antwort darauf hat Gott selber gegeben. Und er hat sie gegeben, nicht mit einer Erklärung, sondern mit einer Tat. Und diese Tat besteht darin, dass Gott selber in Jesus, in all dieses Elend der Welt, selber hineingestiegen ist. Ja, selber Anteil daran genommen hat, es selber auf sich genommen hat und mitten hindurchgegangen ist bis zur äußersten Konsequenz. Und um das ein bisschen zu ermessen, muss man vielleicht so ein schreckliches Kreuzigungsbild wie das von Matthias Grünewald sehen, wo das Leiden von Jesus sehr drastisch dargestellt worden ist. Das Kreuz ist Gottes Antwort. Wir haben ja oft, scheint mir, so ein Bild vor Augen, als ob Gott ungerührt in seinem Himmel lebt und von Leid und Elend dieser Erde nicht berührt wird. Und wir sind halt da und müssen uns damit herumschlagen. Gott selber berührt das gar nicht. Und irgendwie passt das nicht zusammen. Ich möchte fast ein bisschen salopp sagen, das hat für Gott selber irgendwann auch nicht mehr zusammengepasst. Dass er uns Menschen liebt und wir dermaßen im Elend stecken, das hat auch für Gott selber irgendwann nicht mehr zusammengepasst. Und er hat seine Antwort gegeben mit dieser Tat der Menschwerdung, dass sein Sohn Jesus Mensch geworden ist und bis zur letzten Konsequenz alles Leid, alles Elend, alle Verlassenheit, alles Böse auch auf sich genommen hat, selber erlitten und durchlitten hat, bis in einen schrecklichen Tod hinein. Gott lässt den Schmerz der Welt durch sein eigenes Herz dringen. Er steht nicht ungerührt darüber, er nimmt Anteil daran. Und vielleicht darf man jetzt fragen, wer will Gott denn noch anklagen, wenn er all dieses Elend selbst auf sich nimmt und selber durchleidet? Irgendwo bleibt es ja auch Gottes Geheimnis, warum er das Leid nicht einfach beseitigt, nicht einfach aus der Welt schafft. Er geht einen Weg, der ihn selber sehr viel mehr kostet und ihn selber sehr viel tiefer hineinverwickelt. Er selber leidet mit, er selber nimmt Anteil daran. Er setzt nicht seine Macht ein, um Leiden zu beseitigen. Er setzt seine Liebe ein, um es zu verwandeln, um uns einen Weg zu zeigen, damit zu leben und damit umgehen zu können, es bewältigen zu können. Ja, Liebe hat für Gott dasselbe bedeutet, was es für uns Menschen oft auch einmal bedeutet. Wir erleben das ja so, dass wir einem Menschen, den wir gern haben, sein Leid nicht abnehmen können, aber wir können es mittragen. Wir können ihm zur Seite stehen, in seine Hand halten buchstäblich, wir können mit ihm aushalten und das ist der tiefste Trost oft, den man einem Menschen geben kann. Das ist das, was Gott mit uns tut, was er mit der ganzen Menschheit tut, aber eben auch mit jedem Einzelnen, mit mir, mit dir, mit jedem von uns. Jeder kann es auf sich selber beziehen, darf es auf sich selber beziehen. Das Kreuz, das wir tragen, ist uns eben nicht nur auferlegt. Es wird von Jesus mitgetragen. Und dies eröffnet nun den Weg zu christlicher Leidensbewältigung. Dass Jesus Anteil nimmt an meinem Leiden, meinem Schicksal, meinem Unglück. Das ist zunächst einmal eine Quelle der Kraft, zu wissen, er ist da und ich kann ihm hier begegnen. Das ist eine Quelle von Kraft und Trost, dass ich nicht allein gelassen bin, dass eben das Kreuz mir nicht nur auferlegt ist in meinem Leben, sondern dass es von Jesus mitgetragen wird. Bei einem Krankenbesuch, erinnere ich mich noch, hat mir jemand gesagt, ich glaube, ich komme ihm, dem gekreuzigten Jesus, also so mit dem Blick aufs Kreuz, dann gesagt, ich komme ihm jeden Tag näher. Ja, das ist das Zweite, was daraus erwachsen kann. Dass nämlich eine Leidensgemeinschaft mit Jesus entsteht, dass die Beziehung zu ihm in eine sehr viel größere Tiefe kommt, in eine Tiefe, die man wohl nur da findet, wo man ja zur Kreuzesnachfolge herausgefordert ist, wo man das eigene Leiden mit dem Leiden von Jesus verbinden kann. Ich bin sicher, da gibt es hier im Saal viele, die weitaus mehr Erfahrung damit haben als ich selber. Und das sind auch ja Dinge, mit denen ich selber oft auch noch ringe. Es zählt zu den tiefsten Geheimnissen unseres Glaubens, tiefsten Geheimnissen unserer Christusbeziehung. Aber auch hier gibt es eine Parallele aus der menschlichen Erfahrung. Menschen sind dann am tiefsten miteinander verbunden, wenn sie Leid und Schmerz und Krankheit und Schwierigkeiten miteinander bewältigt haben. Gerade die Schwierigkeiten schweißen Menschen zusammen. Ihre Beziehung geht in die Tiefe. Dasselbe kann in unserer Beziehung zu Jesus geschehen. Kreuzesnachfolge heißt nicht einfach, trag dein Päckchen, wie man oft so sagt. Es heißt vor allem, ist vor allem eine Beziehungsangelegenheit. Vereine dein Leiden mit dem von Jesus. Dann wird vom Kreuz auch wieder eine Kraft, eine geistliche Kraft auf dich übergehen und du wirst zutiefst mit Jesus verbunden sein. Diese Jesus-Verbundenheit, das ist wohl die tiefste Frucht der Leidensgemeinschaft mit ihm, der Kreuzesnachfolge. Es ist schwer, darüber zu reden. Ich merke es auch jetzt wieder, dass einem eigentlich die Worte fehlen, es zu sagen. Und doch ist es eines der tiefsten Geheimnisse unseres Glaubens. Und eine dritte Frucht kann die sein, dass eine geistliche Kraft davon ausgeht. Es ist die Kraft des Kreuzes, die Heilskraft des Kreuzes. Man kann es eigentlich nur so sagen, weil es eigentlich keine logische Erklärung dafür gibt. Warum soll etwas ausgehen davon, dass Menschen leiden? Naja, auch nicht einfach davon, dass sie leiden, aber davon, dass sie es mit Jesus tragen. Immer wieder erleben wir, dass von Menschen, die ihr Leiden im Glauben bewältigen, dass eine geistliche Kraft ausgeht, eine Ausstrahlung ausgeht von ihm. Dass Menschen sich bekehren, wenn sie sie erleben. Irgendwo habe ich in der Zeitschrift der Fokularbewegung die Geschichte eines jungen Mannes gefunden, der an Leukämie erkrankte, was für einen jungen Menschen ja eine schreckliche Diagnose ist. Und es war in einer Zeit, als man gegen diese Krankheit noch gar nicht viel machen konnte. Selbst heute ist man oft machtlos dagegen. Es war ein schrecklicher Schock für ihn. Aber dann über viele Monate hinweg gelang es ihm, mit seinem Glauben, den er schon hatte, in die Tiefe zu gehen. Und seiner neuen Beziehung zu Jesus zu finden. Eben zu dieser Kreuzesnachfolge, zu dieser Leidensgemeinschaft mit Jesus. Er konnte sein Schicksal annehmen und bejahen und fand auch wieder eine ganz eigene Lebensbejahung dadurch, obwohl er auf den Tod zugehen musste. Und dann geschah etwas Erstaunliches. Leute gingen ihn besuchen, um ihn zu trösten, aber er tröstete sie. Und einer seiner Ärzte, ein Mann ohne Glauben, bekehrte sich, als er das miterlebte. Und als er dann starb, wurde seine Beerdigung zu einem Auferstehungsfest. Angesichts solcher Erfahrungen kann man vielleicht verstehen, wenn Chiara Lubich, die Gründerin der eben genannten Fokularbewegung, dann sagt, ich möchte der Welt bezeugen. Und das sagt sie aus eigener Erfahrung. Ich möchte der Welt bezeugen, dass der gekreuzigte und verlassene Jesus jede Leere ausgefüllt hat, jede Finsternis erleuchtet, jede Einsamkeit begleitet, jeden Schmerz gestillt und alle Schuld ausgelöscht hat.
Im Kreuz ist Heil, der gute Gott und das Leid in der Welt. Mit diesem Vortrag von dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, geht es am heutigen Karsamstag im Kurs Null jetzt auf Radio Horeb weiter.
Vielleicht finden wir auf diese Weise noch einmal einen ganz neuen Zugang zum Geheimnis des Kreuzes. Und dann, wenn wir gleichsam durch das Kreuz hindurchgehen, führt es uns wieder in die Auferstehung hinein. Das Kreuz steht hier ganz groß hinter mir, aber da steht auch eine Osterkerze. Denn auch der Weg von Jesus hat mit dem Kreuz nicht geendet. Dass im Kreuz Heil ist, ist am Kreuz selber noch nicht zu sehen. Es war erst zu sehen durch seine Auferstehung. Da wird sichtbar, dass das Kreuz auch ein Durchgang ist, dass das Ganze mit einem Sieg endet. Ja, innerhalb dieser Welt gehen die Rechnungen am Ende nicht auf. Das muss man einfach sagen. Das Leben ist oft maßlos ungerecht. Es gibt einfach zu viel Unrecht, zu viel ungerecht verteiltes Leid, auch zu viel Leiden Unschuldiger. Die Rechnungen gehen in dieser Welt nicht auf. Und von sich selber her mag einem das Leben dann als etwas Absurdes erscheinen, als ein Sein zum Tode oder wie auch immer man das nennen mag. Aber Tod und Auferstehung von Jesus verheißen uns, dass das nicht das Ende ist, nicht das letzte Wort. Es gibt ein neues, es gibt ein ewiges Leben. Und in dieser Perspektive erscheint das Leben auf dieser Erde dann eher wie eine Prüfung. Und das ist vielleicht noch einmal ein neuer Zugang zur Sinngebung des Leidens. Das Leiden als Prüfung zu verstehen, als Prüfung, an der wir wachsen, jetzt nicht nur menschlich, sondern vor allem geistlich wachsen. Das Leben hier ist eher eine Art Probe- und Bewährungszeit. Und so können wir manche dunklen Rätsel vielleicht auch einfach stehen lassen und sagen, das gehört zu diesem Leben dazu. Wenn wir für alles eine Erklärung hätten, wäre es vielleicht auch wieder einfach. Und wenn das Gutsein immer belohnt würde, dann wären alle gut schon aus bloßem Eigennutz. Das wäre dann nichts mehr wert im Grunde genommen. Nur wenn man es aus einer moralischen Entscheidung heraus isst, dann ist das Gute auch wertvoll. Und wenn man gegen den Augenschein glaubt, dann ist es eine reife Glaubensentscheidung. Das Leben hier ist auch so etwas wie ein Bewährungsfeld, eine Probe- und Bewährungszeit, in der wir zu reifen Persönlichkeiten werden sollen. Und das Leiden ist dann die Chance, uns zu der letzten Ernsthaftigkeit zu führen, zur letzten Ernsthaftigkeit des Lebens und zur letzten Ernsthaftigkeit unserer Beziehung zu Jesus. Von der Auferstehung Jesu her dürfen wir eine Hoffnung haben, wenn in dieser Welt die Rechnungen nicht aufgehen, dass es vielleicht in der Ewigkeit eine Versöhnung gibt, wie wir sie uns hier gar nicht vorstellen können. Eine Versöhnung auch für all das Unrecht, das Menschen erleiden, für all die Konflikte und die Bosheiten, die Menschen aneinander verüben. Man kann sich das hier in diesem Leben oft gar nicht recht vorstellen. Aber im Blick auf die Ewigkeit können wir hoffen, können es hoffen, dass es eine Lösung und eine Aussöhnung und vielleicht auch eine Lösung vieler Rätsel gibt. Ich möchte an dieser Stelle noch nicht Schluss machen, denn es gibt noch eine Perspektive. Dass der gekreuzigte Jesus unser Leiden mitträgt, das zeigt uns nämlich auch den Weg, wie wir einander beistehen können. Wir können füreinander das tun, was Gott für uns tut. Anteil nehmen, mittragen, begleiten. Der Jesuitenpater Anthony de Mello erzählt, dass er angesichts des unermesslichen Elends, das er in Indien erlebte, wo er lebte und tätig war, dass er irgendwo auch gegen Gott rebelliert hat und Gott gefragt hat, warum unternimmst du da nichts dagegen? Und eines Tages kam ihm die Antwort wie eine Eingebung, als würde Gott zu ihm sagen, du, ich hab doch schon was unternommen. Ich habe dich erschaffen und du kannst helfen. Das ist ihm zur Antwort geworden und zum starken Motiv, gegen das Elend anzugehen. Wir sind oft in der Versuchung, fremdes Leid von uns fernzuhalten. Mancher sagt, ich habe so viele eigene Probleme. Soll ich mir jetzt noch die Probleme anderer aufbürden? Aber ich habe selber manchmal auch die Erfahrung machen können, gerade wenn ich selber Probleme hatte und dann doch mal den Schritt geschafft habe, mich auf einen Menschen einzulassen, der mich gebraucht hat, oder sogar bewusst zu ihm zu gehen, dass sich dann viel verändert hat. Ich habe mich selber vergessen, ich habe meine eigenen Probleme vergessen, ich habe mich auf den anderen eingestellt, habe spüren dürfen, wie ich ihm helfen und ihn aufrichten kann. Und meine eigenen Probleme waren plötzlich zusammengeschrumpft. Das ist oft auch der Weg, der uns selber aus unserem Elend herausführen kann, auf die anderen zu schauen und zu denen zu gehen, die uns brauchen. Deswegen ist auch nichts wichtiger als das, dass wir das Leiden unserer Mitmenschen auch an uns heranlassen und sie mittragen. Oft können wir es ihnen nicht abnehmen, aber mittragen können wir. Und das ist sicher eine der tiefsten Ausdrucksformen von Nächstenliebe. Wir sind sozusagen Simon von Cyrene, der Jesus das Kreuz tragen hilft, eben in unseren Mitmenschen. Menschen, die leiden, brauchen vor allem Mitmenschen, die da sind, deren Nähe sie spüren können, die sie verstehen, die sie begleiten, die auch innerlich das Leiden nicht von sich fernhalten, die eben auch die Verwirrung mittragen, die ungelösten Fragen, das Warum, den Aufschrei. Das gehört oft zum Schwierigsten. Und ich habe es als Seelsorger auch immer wieder mal erleben müssen, dass ich erst einmal einigermaßen sprachlos war gegenüber den Fragen von Menschen. Aber das gehört dazu, nicht schnell Patentlösungen bieten, nicht schnell Antworten geben oder Erklärungen, die Fragen erst einmal aushalten. Das gehört zum Begleiten dazu. Ein Mensch kann eine Antwort nur dann wirklich annehmen, wenn er sie sich selbst erarbeitet hat. Und dazu braucht es viel Geduld und viel Zuhören und viel Verstehen. Gerade die Fragen, die Warum-Fragen, die Dunkelheiten, die Anfechtungen auch wirklich verstehen können, mitempfinden können. Manchmal kommt dann der Moment, wo man spürt, jetzt ist ein Mensch auch empfänglich, dass ich ihm etwas sage, was ihm weiterhelfen kann. Aber es muss dann aus der eigenen Erfahrung kommen. Die eigene Erfahrung ist das Einzige, was weiterhelfen kann. Und selbst das erst, wenn ein Mensch auch empfänglich ist. Das muss man auch herausspüren. Die dunklen Rätsel lassen sich nicht mit Worten und Gedanken lösen. Sie lassen sich nur durch das Leben lösen. Ein indischer Weiser sagte einer Frau, die ihr Leid ihm klagte, ich kann dir dein Leid nicht abnehmen und ich kann dir es auch nicht erklären. aber ich kann dir einen Weg zeigen, es zu heiligen. Das Leiden zu heiligen kann für uns selbst geschehen in der Leidensgemeinschaft mit Jesus. Es kann aber auch geschehen darin, dass wir das Leiden anderer mittragen. Und deswegen möchte ich jedem, der sich mit dem Rätsel des Leidens herumschlägt, einen Rat geben. Wenn du genug gegrübelt hast und merkst, irgendwie kommst du zu keinem Ergebnis, dann lass das Grübeln und geh einfach zu Menschen, die selber leiden und steh ihnen bei, so gut du kannst. Und wenn es nur darin besteht, dass du bei ihnen bist und ihnen zuhörst, geh zu denen, die leiden und dann wirst du etwas verstehen. Liebe und du verstehst das Leid, sagt ein Lied, das im ersten Moment scheinbar naiv daherkommt. Aber dahinter steckt eine tiefe Erfahrung, dass man dann, wenn man sich Menschen zuwendet, die leiden und sie mitträgt, etwas vom Geheimnis des Leidens versteht. Etwas von der Kraft des Glaubens und der Liebe. Etwas, was ich Ihnen jetzt nicht mehr in Worte fassen kann, was man selbst erfahren muss.
Sie hörten den Vortrag »Im Kreuz ist Heil. Der gute Gott und das Leid in der Welt«. Wir danken Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, dem Beauftragten für Neuevangelisierung und Glaubenskurse in der Erzdiözese Freiburg, für die Bereitstellung des Audiomaterials und all unseren Hörern fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung sehr gerne ab dem Dienstag bei unserem CD-Bestellservice bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine kleine Spende sehr freuen würden. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen auf unserer Homepage horeb.org oder in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Bei Ihnen verabschiedet sich am Mikrofon Leon Bichler und wünsche Ihnen vorab gesegnete Ostertage. Alles Gute, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.